Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder im richtigen Sender, Radio X, richtiger Monatstag, vierter Freitag im Monat, auch im November. Richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr, und daraus ergibt sich natürlich auch zwangsläufig die richtige Sendung, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Am Anfang habt ihr den Jingle gehört für den Highlight, einer der Highlights bei Radio X, auch in diesem Jahr, Tag der offenen Tür. Morgen von 12 bis 20 Uhr, Kurfürstenstraße 18 im Hinterhaus. Da könnt ihr mal sehen, hören oder wie auch immer, wie Radio geht, kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch und ihr hoffentlich auch auf uns mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ja, wir haben auch heute hoffentlich wieder ein spannendes, interessantes Thema für euch und machen jetzt eine kleine Einleitung, bevor ich das dann an die Protagonisten hier übergebe. Grüne Lunge, Umwelt, Naturschutz versus Wohnungsbau ist das Thema der heutigen Sendung. Am oberen nordwestlichen Rand vom Güntersburgpark im Stadtteil Bornheim, Nordend, gehört zum Bornheim Nordend, weiß ich jetzt nicht genau, wird wahrscheinlich fließend sein.
Nordend,
okay, danke. Befindet sich ein ökologisch wertvolles und klimatologisch wichtiges Gelände. Auf dem Gelände gibt es Grünflächen und auch Gartenareale, Gartenflächen oder die als Kleingärten, Freizeitgärten genutzt werden, die eben von zahlreichen Anwohnerinnen und Anwohnern in vielfältiger Weise genutzt werden. Die Fläche insgesamt umfasst rund 166.000 Quadratmeter. Diese sogenannte grüne Lunge am Güntersburgpark weckt seit geraumer Zeit auch Begehrlichkeiten für Wohnungsplaner, Wohnungsbauer. Und hier soll dann das, also auf diesem Areal soll das sogenannte Innovationsquartier entstehen. Die Bürgerinitiative Grüne Lunge am Güntersburgpark e.V., ich vermute, ihr kennt es zumindest teilweise, die waren auch schon mal Leute hier beim ABS-Magazin vor einiger Zeit, heute wollen wir mal das Thema aufgreifen. Also diese BI setzt sich mit viel Engagement für den Erhalt der Grünflächen und Gärten ein. Weshalb das Gelände nicht nur für die angrenzenden Stadtteile, sondern darüber hinaus auch für das Stadtklima insgesamt und auch für die Umwelt, ja, Stadtumwelt, Stadtökologie insgesamt bedeutsam ist und wie der aktuelle Stand bei der Planung ist zum Wohnungsgebiet. Darüber wollen wir in der heutigen Sendung sprechen. Gäste im Studio sind die Katharina Bornscheuer von der BI Grüne Lunge am Güntersburgpark. Hallo Katharina.
Hallo.
Dann noch der Thilo Schwichtenberg, er ist beim Kleingartenverein Kronberger Anlage, die sich auch unter anderem auf dem, neben anderen ja, Nutzern auf dem Areal befindet. Hallo Thilo.
Hallo.
Schön, dass ihr hier seid. Die Moderation wird nachher der Johannes Reinhardt übernehmen, er ist hier von der Greenpeace-Gruppe Frankfurt, er hat sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Mal ganz kurz zum besseren Verständnis, Begriffserläuterung für die Hörerinnen und Hörer, Thilo. Kronberger Anlage hat nichts mit der Stadt Kronberg im Taunus hier zu tun. Woher stammt? Also schreibt sich mit C, das sieht man am Radio natürlich schlecht und hören auch nicht.
Ja, genau. Das hat nichts mit der Stadt Kronberg zu tun, sondern das hat mit dem Herrn Kronberger zu tun. Das war ein Mensch, der vor über 100 Jahren diesen Verein aufgebaut hat und bis heute sind da 600 Gärten übrig geblieben. Das hat der Mann geschafft und jetzt gibt's andere Menschen, die wollen das wieder rückgängig machen, was sehr schade ist.
600 Gärten nur auf dem Areal oder ich habe jetzt gehört, ihr seid da mehr oder weniger über die Stadt verteilt, an anderen Ecken?
Genau, auf diesem Areal sind es etwa 70, 80 Gärten. Und die anderen Gärten sind dann im weiteren Sinne im Ernst-May-Viertel angesiedelt, aber auch in anderen Stadtteilen.
Okay, Joe, jetzt dein Teil.
Nimm mal das Mikro. Ja, von mir aus schönen guten Tag allerseits. Schön, dass ich jetzt heute mal in einer anderen Rolle hier mitwirken darf, als derjenige, der hier die Fragen stellt. Deswegen, Thilo, Katharina, an euch die Frage, seit wann gibt es die Initiativen, die BIs, und wie viele Leute sind da im Moment aktiv?
Also, dann werde ich für die Grüne Lunge, für den Verein Grüne Lunge, kurz sagen, dass sich die Bürgerinitiative im Jahr 2015 gegründet hat mit erstmal einer kleinen Zahl von betroffenen Gärtnerinnen und Gärtnern, als sie Kenntnis bekamen von den umfangreichen Baumaßnahmen des Geländes. Und später sind da noch ganz viele Mitstreiter hinzugekommen im Laufe der Zeit. Unser Anliegen ist, dieses Areal, die Grüne Lunge, zu schützen und zu erhalten, weil es einen überdurchschnittlichen Artenreichtum hat mit zahlreichen alten Bäumen und klimatisch ein ganz wichtiges Gebiet ist. Wir sind auch inzwischen ein Verein, und das sind ungefähr 40 bis 50 Mitglieder, und dann hinzu kommen natürlich immer viele Unterstützer, je nachdem, bei welchen Aktionen wir einladen.
Jetzt habt ihr in der Vergangenheit schon einige Aktivitäten entfaltet, sowohl von der Bürgerinitiative als auch vom Verein, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir hoffen, dass wir heute noch den einen oder anderen erreichen, der sich noch nicht so mit diesem Thema befasst hat. Daher die Frage, es gibt auch schon ein Bürgerbegehren. Was hat dieses Bürgerbegehren zum Ziel? Und wie ist da der Stand der Dinge? Wie viele Unterschriften habt ihr zusammen und so weiter und so fort? Thilo, da sag doch mal ein paar Takte dazu.
Also ich bin, wie gesagt, von dem Verein Kronberger der Obmann für diese 80 Gärten. Und aber davor habe ich mich auch seit einigen Jahren für die Sache interessiert und eben dieses Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. Da muss ich sagen, dass ich in den Planungsausschuss immer wieder aufgetaucht bin und mich dann ein Erhard Römer, der ist Stadtverordneter, angesprochen hat und wir diese Idee weiterentwickelt haben und das dann auch an die Öffentlichkeit gebracht haben. Was hat das zum Ziel, hattest du ja gefragt. Und im weitesten Gehen sind es Grünflächen zu erhalten. Und was dann in einem Bürgerentscheid endet und dann wird die Stadtverordnetenversammlung aufgefordert, das eben so durchzusetzen. Oder es kommt zum Bürgerentscheid.
Wir hatten ja vor einiger Zeit, der Otto wird sich erinnern, hier auch den Bürgerentscheid zum Ratentscheid in Frankfurt. Da gibt es ja gewisse Regeln, die beachtet werden müssen, wenn man einen Bürgerentscheid herbeiführen möchte. Man braucht eine gewisse Anzahl von Unterschriften. Wie viele Unterschriften braucht ihr für euren Bürgerentscheid und wie viel habt ihr denn schon? Und wie sieht das mit dem Zeitplan aus? Muss man da einen Termin einhalten, bis wann man so und so viele Unterschriften gesammelt haben muss? Wie läuft das? Erklär das mal kurz.
Ja, also das war mir ganz wichtig, dass man keinen Zeitplan einhalten muss. Also genügend Zeit hat, die Unterschriften zusammenzubekommen. Wie viele? Es sind 20.000 nötig, also eigentlich nur 15.000, aber besser 20.000, weil viele Ungültige dabei sind. Also 20.000 sollte man schon haben. Und wir haben jetzt etwa so um die 10.000. Es ist also noch ein ordentliches Stück Arbeit nötig. Aber ich denke, je mehr Druck auf gewisse Baugebiete, wenn da die Bagger anrollen, dann wachen doch noch viele Menschen auf. Und wir können dann weitere Unterschriften sammeln und haben da gute Chancen, das Ziel zu schaffen.
Das bedeutet, zur Klarstellung, Bürgerentscheid für Frankfurt bedeutet, jeder, der in Frankfurt wahlberechtigt ist, der darf da unterschreiben, richtig?
Ganz genau. Jeder, der hier wohnt oder hier gemeldet ist und 18 Jahre ist, der kann da unterschreiben.
Gut. Katharina, du
wolltest. Ich wollte an der Stelle anmerken, dass wir von der Bürgerinitiative Grüne Lunge bereits 12.000 Unterschriften gesammelt haben und die wurden auch im Planungsausschuss an Herrn Josef überreicht. Wir wissen gar nicht inzwischen, wo diese Unterschriften gelandet sind und was mit denen eigentlich passiert ist. Daraufhin haben wir dann überlegt, dass wir doch einen anderen Weg gehen müssen. Und Thilo hat ja eben von dem Bürgerbegehren gesprochen für den Erhalt der Grünflächen. Und so ist dann entstanden, dass wir gemeinsam arbeiten, weil wir dann nochmal eine ganz andere Klientel erreichen und ganz andere Breite erreichen durch dieses Bürgerbegehren. Und wir können leider diese 12.000 Unterschriften, die wir bereits gesammelt haben, nicht einfach umschichten, sodass wir da praktisch neu wieder beginnen.
Thilo. Richtig. Das war ja die Idee vom Erhard Römer und von mir, die mehr Menschen zusammenzubekommen, weil es ist ja nicht nur ein Problem im Nordend, es ist ja ein Problem von ganz Frankfurt und eigentlich auch von ganz Deutschland, viele Leute zusammenbekommen und dass sich die verschiedenen Bürgerinitiativen auch kennenlernen und bündeln und eine viel größere Kraft entsteht. Und eben ein Bürgerbegehren ist was anderes als einfach nur eine Unterschriftensammlung. Also das Ding hat ein richtiges Ziel. Da musste auch ein Rechtsanwalt drüber gucken, dass dieser Text da rechtssicher ist. Ich könnte jetzt diesen Text da vorlesen, aber im Wesentlichen heißt es Grünflächen erhalten. Also das hat nochmal mehr Power, diese Unterschriftenliste, und wir können dann halt wirklich was erreichen damit.
Nur ganz kurz, das wollte ich sagen, das, was ihr vorher hattet, was die Katharina meinte, was schon gegeben war, war eine, sage jetzt, formlose Unterschriftensammlung, während das andere wirklich ein juristischer Vorgang ist. Bürgerbegehren, genau. Da wird geprüft, die Angaben, ob die stimmen, ob das Quorum erreicht ist. Dann kann die Stadt es übernehmen, oder aber, wenn nicht, ein Bürgerbegehren einleiten, wo es auch noch wieder formale Vorlagen
Bürgerentscheid,
gibt. Bürgerentscheid dann in letzter Instanz, genau.
Genau.
Exakt.
Ja, das ist ja nicht nur, sage ich mal, ein Problem der Stadt hier in Frankfurt oder des Rhein-Main-Gebietes generell. Du hast gerade gesagt, es ist ein deutschlandweites Problem, dass insbesondere in den Ballungsgebieten und in Großstädten der Druck da ist, weiter Grünflächen zu versiegeln. Oder auf Deutsch gesagt, einfach mal zuzupflastern, zuzubetonieren. Was natürlich in Zeiten des Klimawandels kontraproduktiv ist. Wir alle erinnern uns an den Sommer, den wir hinter uns gebracht haben. Wer durch die Frankfurter Innenstadt gelaufen ist, der wird es am eigenen Körper gemerkt haben. Und wir waren ja auch vor einiger Zeit bei euch zu Gast und sind durch den wunderschönen Kleingartenanlage durchgelaufen mit, das kann ich bestätigen, vielen alten Bäumen, eine Vielzahl von verschiedensten Vögeln, die man relativ selten sieht. Und es war angenehm, erfrischend und kühlend. Nun gibt es natürlich auch die große Debatte, es gibt Wohnraumnot in den Städten, man muss unbedingt noch neu bauen und daher muss die ein oder andere Grünfläche doch jetzt unbedingt zugebaut werden. Was entgegnet ihr denn diesen Leuten, die euch sicherlich bei euren Infoständen auch auf diese Thematik ansprechen? Was sagt ihr denen?
Also, das erste Argument und das vorrangige Argument, das letztlich auch für die anderen Grünflächen, die zur Diskussion der Bebauung stehen, ist, dass wir den Klimawandel und diese gravierende Veränderung, die wir ja leibhaftig, du hast das gerade gesagt, Jo, am eigenen Leib wohlgemerkt wiederholt als Wort gespürt haben, dass wir das als Hauptaspekt haben und von daher gesehen leistet die grüne Lunge eine ganz wichtige Arbeit, weil sie zur Kühlung beiträgt an dieser Stelle, weil sie zusätzlich noch die Abgase filtert, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, die von der Friedberger Landstraße kommen, und die ist ja die höchst belastete Straße mit Stickstoffdioxid und Kohlendioxid natürlich. Sie hat da eine ganz wichtige Puffer- und Filterwirkung. Und sie befindet sich sie liefert natürlich auch Sauerstoff, unseren Grundstoff der Lebensexistenz. Und sie ist zugleich eingeschaltet
in die ganz wichtige Klimaschneise, in die Frischluftschneise, aus die die Wetterauwinde bringt und von daher Kalt- und Frischluft mit in diesen Bereich und mit ins Nordend bringt und letztlich auch in die Stadt mit den Wetterauwinden, mehr oder minder, und von daher zur Kühlung beiträgt. Das ist der eine Aspekt. Und hinzu kommt die hohe Biodiversität des Geländes mit über 22 verschiedenen Biotoparten, mit 226 Pflanzenarten, mit über 2500 Bäumen, und davon sind 200 Höhlenbäume mindestens, mit 3 Fledermausarten, die sind geschützt, streng geschützt, Fledermäuse, mit 46 Vogelarten, davon 30 Brutvogelarten und 16 Gastvogelarten, wobei für dieses Gebiet von der Größe her eigentlich nur 20 Brutvogelarten erwartet werden, mit ganz vielen verschiedenen Tagfalterarten und noch mit verschiedenen anderen wichtigen Insekten, die ja auch sozusagen aussterben, sie beginnen auszusterben, wir wissen das ja. 80% Verlust der Insekten ist aktuell der Stand. Und sie hat von daher als nicht nur diese wichtige biologische, diesen Artenreichtum, den ich hier noch weiter ausführen könnte, aber an der Stelle will ich das lassen, und die Funktion klimatisch, und sie hat die Funktion der Regulierung und der Pufferung der Hitze und der Belastung, der hochgradigen Belastung des Feinstaubs und des CO2s von der Friedberger Landstraße her. Das heißt, sie ist letztlich ein ganz wichtiges Kleinod, was auch 100 Jahre bereits existiert. Es sind ca. 300 Gärten, und dieses Gebiet hat, weil es 100 Jahre alt ist, eine ganz, ganz hohe, und hat Bestand gehabt, auch über diese Trockenheit hin, wenn man dort vorbeigeht, ist üppiges Wachstum zu erkennen. Und dieses Kleinod, das eine Natur hat, per se, die gewachsen ist als solche, die hat einfach einen ganz hohen Wert und die gilt es zu schützen und zu bewahren. Das ist der eine Grund, warum wir sagen, dass geht nicht, dass dieses Gebiet bebaut wird. Das muss unbedingt erhalten bleiben. Und das andere, das habe ich schon ein bisschen mit hineingefügt,
darf ich mal kurz, ist die Biodiversität. Dazwischen, das ist jetzt alles so viel ein Gesamtüberblick. Das sollte man auch machen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich würde jetzt auch gerne mal so ein bisschen im Detail zu den einzelnen Aspekten. Du hattest das auch mit dem Klima angesprochen, Thilo. Es gibt da den Begriff der grünen Zunge beziehungsweise grüne Speiche. Was ist darunter zu verstehen? Und was beinhaltet diese grüne, wie habe ich jetzt gesagt, Zunge? Ich muss aufpassen, Zunge, Lunge und das nicht alles durcheinander.
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du meinst.
Ja, da gibt es ja diese verschiedenen
Frischen. Ja, okay. Kurz bedanken bei der Katharina für diese Ausführung. Der Jo hatte gefragt, was entgegnen wir den Leuten, die Wohnraum brauchen und so weiter. Das will ich auch noch mal kurz rein antworten, so kurz wie möglich. Also man schafft keinen Wohnraum für Menschen, wenn man das Falsche baut. Und das ist ja gerade da der Fall, dass eine Firma, die an der Börse tätig ist, dass die da sehr, sehr teuren Wohnraum baut. Und das, also da sollte schon mal man überall ansetzen. Dann wird immer geworben von Feldmann und Co. mit 30% geförderter Wohnbau, Wohnungsbau. Das läuft aus nach wenigen Jahren. Also das ist ein Schneeballsystem, was gar nicht funktionieren kann. Also wir müssen praktisch immer wieder neu bauen, damit die bezahlbaren Wohnungen nicht abnehmen. Also hier werden ganz viele Fehler gemacht im Vorfeld.
Was wäre die Alternative?
Die Alternative wäre, diese ganzen privaten Investoren an dieser Stelle schon mal ganz außen vor lassen, Wohnungsgenossenschaften einsetzen und nur einen kleinen Teil am Rand bebauen, das wäre wesentlich nachhaltiger. Also im Wohnungsbau wird nahezu alles falsch gemacht. Spekulanten aus allen Herren Länder können sich hier einkaufen. Es wird nicht mal überprüft, ob das Geld überhaupt legal ist. Ja, und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Also die Stadt müsste da Feldmann viel, viel härter anschlagen. Was passieren muss.
Er der Planungsdezernent da.
Natürlich der sowieso.
Katharina.
Es geht auch darum, dass endlich der hohe Leerstand in der Stadt, in vielen, vielen Stadtteilen, dass dieser systematisch erfasst wird. Also das ist gravierend. Alleine in einigen Seitenstraßen schon im Nordender stehen mehr oder minder ganze Häuser leer, zum Beispiel in der Wielandstraße, und ein komplettes Haus. Unten am Bethmannpark steht ein Haus leer. Ich könnte da noch ganz viele Beispiele bringen und auch in anderen Stadtteilen. Und das muss endlich, und ich betone nochmal, systematisch erfasst werden. Da muss endlich auch eine Stelle erfasst werden. Und da müssen auch, wenn der Leerstand aufgenommen ist, da kann man sich ein Beispiel nehmen, wie das in Amsterdam läuft. Da muss wirklich auch ein Botschafter initiiert werden zu einer Beratung, was dann, wenn dieser Leerstand erfasst ist, was mit diesem Leerstand passieren könnte. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass der dann auch, dass da Mieter wieder also diese Wohnungen bewohnen können. Das muss dann alles vereinbart werden. Das sind utopische Visionen, aber das muss endlich mal stattfinden. Da, wie gesagt, gibt es in Amsterdam ganz viele Anregungen, wie man das wirklich dann auch sanktionieren kann. Und das andere ist, dass der gesamte Regionalverband mit den Kommunen, das sind, soweit ich weiß, 72 Kommunen, dass der mit einbezogen wird für Wohnbau.
Ihr habt jetzt gerade erwähnt, oder ihr habt jetzt gerade speziell berichtet, wie wichtig eben das Gebiet rund um den Güntersburgpark ist für Frankfurt und warum es nicht zugebaut werden soll. Euer Bürgerbegehren heißt ja Grünflächen erhalten und ihr meint ja nicht nur die Grünfläche oberhalb vom Güntersburgpark, ihr meint ja alle Grünflächen in der Stadt, die ja für die Stadt sehr wichtig sind. Ist euch denn bekannt, dass es auch noch andere Bereiche in der Stadt Frankfurt gibt, denen sozusagen das Zupflastern droht? Könnt ihr dazu irgendwas sagen? Gibt es da Infos?
Ja, natürlich. Sind ganz viele Gefahrenstellen. Die größte ist natürlich das Baugebiet an der A5. Da sind 500 Hektar bedroht. Das hat natürlich eine sehr große klimatische Bedeutung für die Frankfurter Innenstadt, weil da der Taunuswind herkommt. Also selbst der Klimatologe Lutz Katschner hat das als sehr kritisch eingestuft. Wo ist es noch im Grünflächenhalt im Gehren? Da hat jetzt gerade der Architekturwettbewerb gewonnen, einer. Wenn man sich das anguckt, es wurde etwas Acht gegeben, aber der Wald wird auch tangiert und den es dort gibt. Und es werden wieder Flächen versiegelt und das passiert ganz oft auch hier in Bockenheim. Das am Tibethaus ist ja so eine schöne grüne Oase. Da sind die Leute in den Planungsausschuss geströmt und haben dafür gekämpft. Und dann wurde das erhalten. Aber die Leute im Planungsausschuss, also wenn man da reinkommt, da kommt man ja in eine ganz andere Welt. Klimawandel unbekannt, da ist nur Bauen bekannt. Naja, und dann wurde es doch mal gerettet. Also es gibt da auch Erfolge, die man schon zu verzeichnen hat. Und ich könnte jetzt Stunden erzählen, wie es dazugeht. Also die Metzgerei Brandenburg sollte in Frankfurt gehalten werden. Und da gibt es ein sehr schönes grünes Stück in Fechenheim. Da wurden vor einigen Jahren die Eidechsen angesiedelt, um dann jetzt zu sagen, wir wollen dann doch da der
Metzger umgesiedelt, weggesiedelt
zu werden. Und da, um dann doch wieder überbaut zu werden. Und da ist dann in dieser anderen Welt, in diesem Planungsausschuss, die wollen das dann unbedingt und die hätten das der Metzgerei in den Rachen geworfen und da auch wieder versiegelt. Das geht irgendwann hier so weit mit der Versiegelung, dass ein Platzregen ausreicht, dass uns das Wasser bis zum Hals steht, weil es nicht mehr in den Boden eindringen kann und nicht mehr auf natürliche Weise aufgenommen werden kann. Also es gibt ohne Ende, ich könnte jetzt wirklich stundenlang erreden, was hier alles am Hollerbusch. Da wird sogar so vorgegangen, dass nach einem beschleunigten Verfahren gearbeitet wird. Das heißt, es entfällt eine Umweltprüfung. Es entfällt eine Ausgleichsfläche, die man normalerweise anbieten muss, wenn etwas bebaut wird. Und da sind wir schon wieder bei der grünen Lunge. Mike Josef weiß noch nicht mal, wo die Ausgleichsfläche für die 16 Hektar sein sollen, die da bebaut werden. Die ist erforderlich, damit die Tiere umziehen können. Ja, und wo sind wir da? Wir sind jetzt aktuell, dass die Gärten da angefangen werden zu kündigen. Aber jetzt höre ich mal auf. Und
ich wollte jetzt mal ein bisschen mehr auf das Areal selber eingehen. Welche Bedeutung, ich hatte es vorher kurz mal andeutet, das war jetzt ein bisschen an der falschen Stelle die Frage formuliert, ich mache es jetzt nochmal. Zum Beispiel Klimatologie, Ökologie, die Biodiversität, das sind ja alles Aspekte, die zum Teil untersucht wurden, die ihr kennt und wo ihr Bescheid darüber wisst. Es gibt diese, ich erwähne das jetzt nochmal, die grüne Zunge bzw. Speicher wird es auch genannt. Das ist so eine Frischluftschneise, die oder ja Frischluftzufuhrgebiet, das über den Lohrbergen, Hutpark, Bornheimer Friedhof, Güntersburgpark, Grüne Lunge und eben den Hauptfriedhof letztendlich die Stadt mit Frischluft, Kaltluft versorgt. Was die Katharina ja vorher schon kurz andeutet hat mit dem Hitzesommer. Wo entstehen denn diese Kalt- und Frischluftschneisengebiete? Kann das jemand von euch beantworten? Wetterau ist mir da so.
Also die Wetterauwinde sind sozusagen, ist diese dynamische Strömung, die dann praktisch die Frischluft, die in den begrünten Gebieten, in den begrünten Teilen entsteht, und die Kaltluft, die mehr am Boden entsteht, die sich sozusagen auch verwirbelt in einer gewissen Weise. Und die wird dann durch diese Wetterauwinde, wenn man es ganz vereinfacht ausdrückt, über diesen ganzen Bereich, Lorberg, Hutpark, Bornheimer Friedhof.
Am Pfingstberg entsteht ja schon der Kalt.
Ja. Die Kaltluft.
Die Kaltluft, genau, die wird dann weiter transportiert. Natürlich entsteht auch in der grünen Lunge Kaltluft, die dann weiter transportiert wird.
Ich wollte das gerade sagen, ja, also ergänzen, du hast mich gerade ergänzt, aber das ist eine ganz wichtige Frischluftschneise, die dann praktisch in den Bereich Nordend, Bornheim und genau, vielleicht auch mit in die Stadt hinein für den Ausgleich sorgen würde, wenn es zu heiß wird oder zur
ins Mikro sprechen,
ach so. Bitte. Wenn,
dann bist du besser
wenn
zu verstehen.
Es zu heiß würde oder überhaupt, um eine Frischluftversorgung zu garantieren. Und diese Wetterauwinde und diese Frischluftschneise hat eben eine ganz wichtige Bedeutung. Wobei, wenn da eine Bebauung dann in diesem Innovationsquartier oder in der Grünen Lunge erfolgt, dann führt das auf jeden Fall zu Veränderungen in diesem klimatischen Austausch, der wichtig ist.
Ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass es eben diese Kette oder diese Zeile, diese Schneise, die ich gerade erwähnt habe, die drittgrößte hier in Frankfurt, Frischluft-Kaltluft-Schneise, ist neben Main und dem Grüngürtel. Insofern hat es schon auch das Areal, sprich die umliegenden Stadtteile hinaus, für die gesamte Stadt eine Bedeutung, Thilo.
Exakt, so kann man es natürlich so ist es natürlich und diesen Zusammenhang hat auch der Ortsbeirat 3 erkannt und hat
Ortsbeirat 3
bei uns im Nordend, Karin Guder ist da die Ortsvorsteherin, die haben das erkannt und wollten das, haben ein weiteres Gutachten, Klimagutachten gefordert, was nicht nur so mikromäßig irgendwas untersucht, sondern ganz Frankfurt und am besten noch alle Baugebiete, die so kommen, auch noch mit einbezieht und das Ganze nicht nur an einem Tag untersucht, sondern auch über ein ganzes Jahr. Wir haben im Winter natürlich besondere Probleme mit der Luft. Und das hat der Magistrat natürlich eiskalt abgelehnt. Und wie auch viele andere sehr, sehr gute Anträge vom Ortsbeirat 3, über die Frage zur Ausgleichsfläche oder wem gehört das Innovationsquartier oder der ganz aktuell, ich höre gleich auf, zum Verkehr und Verkehrsgutachten. Und da kam jetzt vor 5 Tagen eine aktuelle Stellungnahme des Magistrats, dass die Verkehrsbelastung an der Dortelweiler Straße, Ecke Friedberger, die mit D bezeichnet wird. Also das heißt enormer Stau. Also wenn man das baut, hat man da enormen Stau. Und vielleicht sollte man es nicht bauen. Alle kennen die Luftbelastung an der Friedberger.
Welche Bedeutung hat denn dieses Areal denn so für die Ökologie? Also das, was wir jetzt hatten, war das der klimatische Aspekt. Was hat denn das für die Ökologie für Auswirkungen? Katharina, wolltest du da?
Also ich hatte ja vorhin schon ganz viel zu der Qualität gesagt, zu der ökologischen Qualität des Geländes. Und wenn dieses Gebiet zerstört würde, auch mit einem Eingriff, der an einer bestimmten Stelle erfolgen würde, dann würde es gravierende Auswirkungen haben auf den gesamten Artenbestand als solchen und auch auf die Individuen.
Das heißt, Arten, Fauna und Flora.
Genau. Okay. Und das würde wirklich zu einem gravierenden Eingriff führen. Das heißt, die Arten würden praktisch vernichtet werden. Alleine durch die Bebauung würden die Lebewesen im Boden, auf und über dem Boden getötet. Das muss man ganz klar sagen. Und es würde diese Kohärenz, die in diesem Gebiet herrscht, wirklich zerstört. Denn dadurch, dass sehr viel einmal versiegelt wird und auch an Kohärenz zerstört wird und auch an Nahrungsgrundbedingungen für Tiere, wird auf jeden Fall die Biodiversität weiter, die Biodiversität als solche zerstört. Das heißt, es kommt zu einer weiteren Vernichtung von Arten. Und die Stadt würde sich dann an dieser Kaskade beteiligen, der Zerstörung.
Jetzt habe ich auch ein bisschen Faden verloren. So.
Dann nehme ich
also eine ganz kurze Zeit wieder ein. Weil du das sagtest mit der Biodiversität, da gibt es ja auch eine Studie im Auftrag der Stadt, die das Senckenberg-Institut für Biodiversität ausgearbeitet hat. Was steht denn da so ganz grob drin? Und wie geht die Stadt damit um? Das ist ja in deren Auftrag erstellt worden.
Also, es sind die Arten, die ich vorhin kurz erwähnt habe, dargestellt. Es ist auch erwähnt, dass es sich auf jeden Fall um ein Gebiet handelt, das durch diesen alten Baumbestand bemerkenswert ist und auch aufgrund dieser immensen Zahl von Pflanzen und Tierarten, die eben teilweise auch dem Bundesnaturschutzgesetz unterliegen, ist das ein ganz besonderes Gebiet. Und es wurde auch seitens des Senckenberg-Instituts erwähnt, dass bestimmte Untersuchungen noch gerade hinsichtlich der Insekten vorgenommen werden müssten oder sollten oder könnten, unter anderem. Aber das wird auch von der Stadt her nicht gewünscht. Eigentlich müsste man viel umfassender noch untersuchen. Das ist auch das Begehren in diesem Gutachten. Aber wie ich schon gesagt habe, die Stadt hat kein Interesse, da differenzierter vorzugehen.
Ja, Thilo. Also man muss sich ja da nur mal diesen Baumbestand angucken. Wenn man jetzt ins Baumkataster schaut, steht da kein einziger Baum drin. Die Stadt redet sich raus.
Sag mal kurz, was so ein Baumkataster bedeutet. Also da habe ich auch ein Problem, mit das einzuordnen für die Leute am Radio, damit die wissen, was damit gemeint ist.
Ja, ein Baumkataster, das kann man im Internet finden. Und da sind die Bäume eingezeichnet, die es in Frankfurt gibt.
Aber jetzt,
Sämtliche Bäume, naja, auf Privatgelände eher nicht, in Kleingärten eher nicht. Aber jetzt sage ich mal...
Im öffentlichen Raum.
In Parkanlagen und so weiter. Und da sind die drin. Und jetzt für die grüne Lunge eben nicht. Wir gehen von 2.000 bis 3.000 Bäumen aus. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn man so viele Bäume entfernt, was das für die Luft bedeutet an der Friedberger Landstraße, die ja hoch belastet ist. Das ist ja ein Feinstaubfilter, diese Bäume.
Ja, und für die Lebens, die ja, Tiere dort, die ganze Ökologie letztendlich.
So ist es. Und ja, eben da will sich die Stadt, also ich denke, Mike Josef wird über kurz oder lang da einen großen Rückzieher machen. Das Ganze geht ja auch vor Gericht, also das ist ja schon...
Wir haben jetzt ein paar Mal schon den Namen Mike Josef gehört. Ja. Kannst du kurz sagen, wer ist das und was hat er für eine Funktion?
Also, muss ich mal einen Schluck Wasser trinken?
Oder ein
der Planungsdezernent.
Also der wird auch im Volksmund genannt Kunitz 2.0. Naja, er geht halt nicht zimperlich mit den Grünflächen um und hat so schon so Knaller losgelassen wie Kleingärtner sind unsoziale Besitzstandswahrer. Oder ich habe ihn gefragt, wie geht das denn weiter mit den Kleingärten hier in Frankfurt? Wird das Verhältnis Einwohner-Kleingärten so beibehalten? Und da kommen dann so Antworten, was haben denn die anderen davon? Also er ist
das wäre jetzt meine nächste Frage, Karl-Arina. Das richte ich jetzt mal an dich, bevor wir vielleicht noch auf einen anderen Aspekt kommen. Ich kenne das auch so ein bisschen als ein Kritikpunkt, Einwand, wenn ich mit anderen Leuten drüber rede, der öffentliche Zugang, der ist ja, oder sagen wir es mal andersrum, der Zugang ist begrenzt, beschränkt auf die, die dort einen eigenen Garten haben und einen öffentlichen Zugang gibt es da nicht.
Gut.
Fragezeichen.
Gut, ich hätte gerne auch noch mal was zur sozialen Funktion.
Ja, da kommen wir noch.
Deshalb diese Frage.
Ich kann auch gerne was.
Zu dem Zugang. Also, ist es so, es gibt keinen öffentlichen Zugang, der jetzt irgendwie erstmal bekannt ist, sondern wenn wir die Sonntagsführungen machen oder am Tag der offenen Gärten die Führungen vornehmen, da ist es natürlich anders, dass wir die Gartentore öffnen können, aber es gibt einen bestimmten Zugang, den wir sozusagen ohne Schlüssel benutzen können. Ansonsten ist es so, dass wir einen Vorschlag auch gemacht haben, sogar dem Ortsbeirat unterbreitet, und wir haben da jetzt noch keine Antwort bekommen seitens der Stadt, dass wir das Gelände auch durchaus öffnen würden.
Thilo.
Ja, was wollte ich sagen? Wir sind da, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wir sind da gesprächsbereit. Doch die Stadt hat da kein Interesse, da Wege durchzumachen und das für die Öffentlichkeit interessanter zu machen. Die Stadt will da komische Firmen einsetzen, die an der Börse sind, um die dann zu verkaufen weltweit. Also gesprächsbereit ist da. Wenn man jetzt so eine Anlage offen halten würde, müsste man ja auch gucken, wie ist es im Winterdienst, also wie ist es mit den Hunden und so weiter. Also man müsste einfach mal anfangen, darüber zu sprechen. Ich meine, es ist aber auch schon so, dass die Kleingärten offen sind, wenn da Restaurants drin sind, wie in der Anlage 1. Da geht man rein, kann was essen. Und
Anlage 1 ist was? Wo?
Das ist auch eine Kronberger Anlage, die ist auf der anderen Seite von der Dordelweiler, die ist jetzt nicht akut bedroht.
Die ist in der Nähe vom Bornheimer Friedhof?
Genau.
Okay.
Und im Zuge des Ernst-May-Viertels, also wenn man jetzt nicht massiv gegensteuert, wollen die sowieso alles platt machen und in Betongold umwandeln. Das zeigt ja einen Satz noch, die Kleingartenstrategie, die könnte ich jetzt mal reinbringen. Der Magistrat hat wohl erkannt oder so ein paar Leute, dass es mal eine Strategie braucht, wie man mit den Kleingärten umgeht. Und dann haben sie so angegeben, ja, guck mal, was wir für euch machen. Und jetzt kam der Bericht, die Kleingartenstrategie wird erst 2020 fertiggestellt werden. Also da sind dann bald Neuwahlen. Also so ernst meinen sie es wohl doch nicht, da Strategien zu entwickeln.
Joe.
Aber ihr habt ja gesagt auch im Vorgespräch, ihr würdet auch Führungen anbieten für Menschen, die sagen, Mensch, das muss ich mir doch jetzt nochmal angucken, aufgrund dessen, was ihr uns heute hier berichtet habt. An wen kann man sich denn da wenden und wo können interessierte Menschen Kontakt aufnehmen? Geht das über eure Internetseite? Dann sagt die ruhig einfach mal.
Also, wir bieten Führungen an, sogenannte Sonntagsführungen oder Sonntagsspaziergänge in Abständen. Und die werden auf der Internetseite angegeben. Die werde ich dann noch sagen. Und wir bieten...
Ja, sagst du ruhig jetzt schon mal. Du kannst sie auch nachher noch mal wiederholen.
Okay, wir bieten Aufführungen an im Rahmen der Tag der offenen Gärten, die jedes Jahr zweimal stattfinden, mindestens. Und die Internetseite ist www.grüne-garten.de. lunge@güntersburgpark.de.
Immer und mit Bindestrich,
mit Minus. Bindestrich, mit Minus, genau.
Also und grüne, Bindestrich, Lunge.
Am güntersburgpark.de.
Also es wird nach jedem Wort ein Bindestrich. Ja. Aber ich denke, so clevere, intelligente Suchmaschinen werden das auch finden.
Deswegen habe ich
es
reduziert.
Jetzt haben wir hier nochmal vielleicht einen Punkt.
Wir haben noch eine Sache, die interessiert uns noch. Auf euren Seiten haben wir nämlich gesehen, hoffentlich haben wir es auch richtig verstanden, das Nordend oder der Stadtteil Nordend ist einer der Stadtteile mit der höchsten Bebauungsdichte in Europa. Das heißt, also es ist schon ziemlich viel zugebaut und eben noch mehr zubauen, haben wir ja jetzt gerade ausführlich gehört, die Gründe, warum es nicht so sinnvoll ist, da noch weiter zuzubauen. Und dann mit den Ausgleichsflächen, die notwendig wären. Hat man denn seitens der Stadt schon gesagt, wo diese Ausgleichsflächen denn dann sein sollen? Weil die Stadt kann ja nicht einfach irgendwo auf dem Gelände von anderen Kommunen sagen, jetzt habe ich hier die Fläche XY, das ist jetzt die Ausgleichsfläche für dieses oder jenes. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor?
Bisher ist uns nichts bekannt.
Also ja. Ich könnte jetzt aus Pales die Antwort vom Magistrat rausholen. Da war auch die Frage, was kostet diese Ausgleichsfläche eigentlich, die dann erstellt werden muss? Ich meine, man muss mal 2500 Bäume irgendwo hinstellen, neu. Da ist die Antwort, wissen wir nicht, haben wir nicht, geh weiter, so ungefähr.
Ich hätte jetzt noch eine andere Frage zum gesellschaftlichen Aspekt, gesellschaftliches Zusammenleben. Ich meine, so ein Park, so eine Anlage, die geht ja über die Natur, Umweltschutzgeschichte hinaus. Welche Bedeutung Bewandtnis, wie funktioniert das,
Katharina? Das ganze Gebiet ist insofern auch noch eine soziale Begegnungsstätte, als einmal in den Gärten selber eine Kommunikation stattfindet zwischen verschiedenen Nationen, die sich dort auch durchaus im Austausch befinden. Zudem kommt hinzu, dass die Funktion der Nähe zur Natur gegeben ist. Also man kann hautnah, wenn man dort in dem Gebiet einen Garten hat oder wenn man außen herumläuft und sich erholen möchte, diesen hautnahen Kontakt haben oder leibnahen Kontakt zur Natur. Es ist auch zugleich eine soziale Begegnungsstätte für Menschen, die dort spazieren gehen, an den Wochenenden oder tagsüber sich erholen wollen, ohne dass sie jetzt großartig den ÖPNV oder ein Fahrzeug benutzen müssen. Und es hat auch den Wert, dass dort Ruhe und Stille zu erfahren ist und auch eine angenehme Luft, gepuffert durch die grüne Lunge, auch noch mit Vogelgesang verbunden, wenn man Glück hat im Sommer. Und es ist ein Freiraum, der nicht dieses dichte Gefühl vermittelt, was eben diese Bebauung vermittelt, wenn man im Nordend oder wenn man in der Stadt unterwegs ist. Und von daher hat dieses Gebiet eine ganz, ganz wichtige Lebensqualität. Nicht nur für die Menschen, die dort selber einen Garten haben, sondern auch für die, die dort dieses Gebiet einfach aufsuchen, um sich zu erholen und Abstand zu bekommen.
Und nicht zu vergessen, die Spielflächen für die Kinder, die es dort gibt. Ganz wichtig, weil auf der Friedberger Landstraße kann man die Kinder ja nicht spielen lassen. Das ist zu gefährlich. Da ist ja auch der Abenteuerspielplatz in der Nähe und wie gesagt, der Park. Und Kinder, Kinder kann man ja nicht nur, sage ich mal, den ganzen Tag in der Wohnung lassen. Die müssen ja auch mal raus, die müssen ja auch mal spielen, die müssen toben und die brauchen eine entsprechende Fläche dazu.
Da wollte ich jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt noch mal einen Schnitt machen, dieser Abenteuerspielplatz, das war ja im Gespräch, dass der wegkommt. Wie hat sich das entwickelt,
Katharina? Ja, der Abenteuerspielplatz bleibt und da ist die Befürchtung vom Herrn Falk, der den betreut, dass das zu Problemen kommt, wenn die Bebauung beginnt, dann kommt es ja zu Lärmbelastungen und zu Schmutzbelastungen und aufgrund des Andienungsverkehrs der Baufahrzeuge könnte das wirklich gefährlich werden. Und dann ist die Frage, wie gehen dann die Eltern mit diesem Problem um an der Stelle
künftig? Aber er bleibt erhalten.
Er bleibt auf jeden Fall erhalten. Ja. Und man muss sich mal umgekehrt vorstellen, wenn der Abenteuerspielplatz dann aufgesucht würde und man sieht ringsrum nur noch Beton, das ist ja auch sehr erhebend.
Thilo, ganz kurz.
Ja, der Abenteuerspielplatz hat es geschafft, da wo wir auch hinwollen, dass nämlich alles erhalten bleibt. Und natürlich fällt mir da dieser schöne FR-Artikel ein. Da steht, von Kunitz schreibt hin, der Abenteuerspielplatz wird verlagert. Was verlagert wurde, war Kunitz. Und das möchte ich einfach mal so stehen lassen.
Ja, immer noch Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, Schlussrunde. Katharina, ganz kurz, ihr habt Termine, wann, wo, wie, was ihr euch trefft, was ihr macht. Und vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Sätze, was du hoffst, wie das weitergeht.
Morgen am 24.11. haben wir unseren Infostand auf der Bergerstraße in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in Höhe der Buchhandlung Eisenblätter.
Der steht gegenüber vom Berger Kino.
Ja, gegenüber.
U-Bahn-Station,
genau.
Bornheim-Mitte.
Genau. Und am 5.2.2019 ist unser nächstes Bürgerinitiativtreffen um 19 Uhr in der Wartburg-Gemeinde, Hartmann-Ibach-Straße 103. Und unsere Treffen sind immer eigentlich am ersten Dienstag jeden Monats. Aber im Dezember und im Januar findet kein Treffen statt, sondern das nächste, ich betone nochmal, am 5.2.
Und ist öffentlich, da darf kommen, wer möchte?
Ja.
Okay. Jetzt kurz ein Hoffnungsschimmer von dir oder ein Wunsch, wie auch immer, nachdem wir in der Weihnachtszeit sind, darf jeder sich was wünschen oder jede.
Also wir als Bürgerinitiative, und ich gehöre ja dazu, wir wünschen uns, ich wünsche mir, dass wir es schaffen, dass das Gebiet erhalten bleibt.
Thilo.
Das wünsche ich mir natürlich auch. Ich wünsche mir aber jetzt insbesondere gute Zusammenarbeit mit Greenpeace. Das seid ja eigentlich ihr beide. Und,
nee, das sind nur ein paar andere.
Und noch ein paar andere, umso besser, die sich jetzt für das Thema interessieren und da mehr Kraft reinbringen. Es ist sogar die Gespräche, da einen kleinen Hambacher Forst draus zu machen mit Baumhäusern und mit Besuchern, Sonntagsspaziergängen. Da mehr Öffentlichkeit zu erzeugen und das wünsche ich mir.
Wir danken euch
ja, okay,
für die Einladung
und
die Grüne Lunge schenkt euch jeweils einen Kalender für das Jahr 2019.
Okay. Vielen Dank euch beiden, dem Thilo Schwichtenberg und die Katharina Bornholz. Und jetzt noch, Joe, eine halbe Minute für drei Termine. Und euch auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören.
Also für alle Leute, die bei Greenpeace mitmachen möchten, unser Schnupperabend am Montag, den 3. Dezember um 18 Uhr bei uns im Baumweg 10. Dann, ganz wichtig, am 1.12. in Köln und Berlin große Demos für den Kohleausstieg. Die Kohlekommission tagt zurzeit und es gibt viele Widerstände gegen den Kohleausstieg. Deswegen müssen wir weiter noch kräftig auf die Straße gehen. Denn im Dezember beginnt die Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Da müssen wir ein deutliches Zeichen nochmal setzen. Und am 5.12. gibt es eine ganz tolle Live-Fotoshow. Leidenschaft Ozean von Uli Kunz im Rudolf-Steiner-Haus in der Hügelstraße 67. Das ist an der Waldorfschule. Da seid ihr
Uhrzeit,
herzlich.
Uhrzeit, 1930,
klar. 1930, genau, das war die Uhrzeit. Auch da einfach hinkommen und sich das angucken, wie schön unser Planet unter Wasser ist. Ganz tolle Bilder, wirklich sehr zu empfehlen.
Okay, nochmals danke für euch fürs Zuhören. Mein Name ist Otto Gebhardt und ich habe jetzt nur zwei, drei Takte von den Cranberries.